Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Basecamp auf die Ohren. Digitales und Politik. Authentisch, inspirierend und mit Herz. Von uns für Sie. Wir sprechen heute über das Thema aktuelle Bedrohungen, polizeiliche Strategien und Erfolge. Wie bekämpfen wir Cyberkriminalität? Und haben diese Folge live am 8.7.2025 bei uns im Basecamp aufgenommen. Ich habe mit Holger Münch, dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes, über die aktuelle Bedrohungslage im Bereich Cybercrime gesprochen. Aber auch darüber, wie die polizeilichen Bekämpfungsstrategien konkret aussehen, wo die größten Herausforderungen liegen und ob wir die richtigen Rahmenbedingungen für die Bewältigung haben. Die Diskussion kommt pünktlich zur Veröffentlichung des jährlichen Bundeslagebildes Cybercrime. Aber hören Sie selbst. Mein Name ist Marina Grigorian und ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Reinhören. Guten Morgen und herzlich willkommen aus dem Basecamp in Berlin-Mitte zu einer neuen Ausgabe von Nachgefragt. Wie immer kurz, knapp, dynamisch und informativ. Wir starten in knackigen 30 Minuten gut informiert in den Tag und holen uns spannende Infos zu einem aktuellen Thema. Mein Name ist Marina Grigorian und ich begrüße alle Zuschauer hier im Saal, aber auch online vor den Bildschirmen. Und unser heutiges Thema für das Nachgefragt ist die aktuelle Bedrohung, polizeiliche Strategien und Erfolge. Wie bekämpfen wir Cyberkriminalität? Also ein wahnsinnig aktuelles Thema, ongoing würde ich sagen. Ja, die Bedrohungslage im Bereich Cyberkriminalität ist anhaltend hoch und laut einer Studie von 2024, durchgeführt vom Branchenverband Bitkom, belief sich die Schadenssumme bei deutschen Unternehmen auf über 178 Milliarden Euro. Daneben weiten sich auch geopolitische Konflikte zunehmend aus in den digitalen Raum natürlich und die Grenzen zwischen klassischer Cyberkriminalität und politisch motivierten Angriffen, hybride Bedrohungen gewinnen an Bedeutung. Wir bekommen heute Einblicke in die polizeiliche Arbeit, in die Bekämpfungsstrategien, erfahren, wo besondere Herausforderungen liegen und welche Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Cybercrime-Bekämpfung entscheidend sind. Und dazu haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ich spreche heute mit Holger Münch, der seit 2014 bereits Präsident des BKA, des Bundeskriminalamtes ist. Vielen, vielen Dank, Herr Münch, dass Sie heute Zeit für uns haben und mit uns diskutieren.
Sehr gerne. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Willkommen. Wir legen aber auch gleich los, weil knappe 30 Minuten. Ja. Mal sehen, wie weit wir kommen mit unseren Fragen. Ja, die erste Frage dreht sich gleich um die Arbeit des Bundeskriminalamtes, denn Sie bringen ja jährlich das Bundeslagebild Cybercrime raus. Wie sieht denn die aktuelle Bedrohungslage im Bereich Cyberkriminalität aus?
Ja, Sie haben schon viel gesagt, gerade in Ihrer Anmoderation. Die Schadenssumme seit Jahren steigend, gemessen auf Basis von Befragungen der Bitkom. Was unsere harten Zahlen angeht, müssen wir erst einmal sagen, die sind gar nicht so aussagekräftig. Was die Anzeigen angeht, weil wir eine Dunkelfeldquote von über 90% haben, laut Studien. Das heißt, wenn wir in die Anzeigen gucken, dann sehen wir 130.000 ungefähr Cybercrime-Delikte pro Jahr. Aber nochmal über 200.000, die wir gar nicht in unserer originären Statistik erfassen, weil sie im Ausland begangen werden mit Schadensorten in Deutschland. Das ist ein Trend, der deutlich nach oben geht. Also es wird immer internationaler, Punkt 1. Punkt 2, wir haben immer mehr Täter, wenn wir sie ermitteln, die nicht in Deutschland sind, sondern in Ländern, wo man ihnen schwer habhaft werden kann, insbesondere in Russland. Und Punkt 3, was Sie schon angesprochen haben, wir sehen, was die Gefährdungslage angeht, einmal das Thema Auswirkungen jetzt auch der internationalen Krisen. DDoS-Attacken nehmen deutlich zu. Das sind auch Daten, die die Telekom zuliefert. Aber auch das, was wir sehen an Drohungen, auch wieder in diesem Jahr. Hacktivistische Gruppierungen sind immer aktiver. Und natürlich ist das Thema Ransomware nach wie vor eine extrem große Bedrohung, weil es auch enorme Schäden für die betroffenen Firmen anrichten kann. Und nach vorne betrachtet, würde ich sagen, dieser Trend wird nochmal verstärkt durch das Thema KI, was eben gerade im Bereich Phishing neue und auch bessere Methoden zulässt, eine stärkere Automatisierung zulässt. Auch das Malware-Programming können Sie quasi mehr und mehr automatisieren. Das ist eine Herausforderung, die in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch weiter steigen wird.
Ja, wow. Also die Lage wird ernster, muss man ja sagen. Und Sie haben es ja auch schon erwähnt, hybride Bedrohungen im digitalen Raum. Was verstehen wir genau darunter?
Ja, Hybrid meint ja im Wesentlichen kombiniert, gemischt. Was wir sehen, ist eine Mischung zum Beispiel aus realweltlichen Bedrohungslagen und digitalen. Nehmen wir nur mal das Thema staatliche Akteure, die im Bereich Spionage, Sabotage unterwegs sind. Wenn die jetzt sich mit kriminellen Gruppierungen zusammentun oder diese nutzen, dann vermischen sich auch Motivlagen. Also die einen wollen nur Geld verdienen, die anderen wollen eher anderen Staaten schaden. Aber man kann ja auch Leute dafür bezahlen, dass die anderen Staaten schaden. Also hacktivistische DDoS-Kampagnen zum Beispiel ist so ein Thema, was wir darunter verbuchen, aber auch auf der anderen Seite dann Phishing-Kampagnen von staatlichen Akteuren. Alles, was dann dem Gegner schadet und wenn es Kriminellen nutzt, schadet es noch mehr, weil die das auch nutzen können, ist eine Herausforderung, die in den nächsten Jahren eben auch von uns besonders bedacht werden muss. Was für uns auch heißt, dass wir die Strategien, die wir in dem Bereich der Cybercrime-Bekämpfung haben, da kommen wir gleich nochmal kurz drauf, auch gegen staatliche Akteure stärker anwenden müssen. Es reicht nicht mehr nur festzustellen, da ist ein staatlicher Akteur unterwegs, das war wahrscheinlich dies und dieses Land, das nennen wir Attribuierung, sondern wir müssen dafür sorgen, dass wir deren Arbeit, deren Machen auch wirklich stören und damit die Schäden versuchen zu minimieren.
So, Angriffsformen werden mannigfaltiger, werden immer ausgefeilter. Eine Art moderne Digitalpiraterie findet statt, verstehe ich so ein bisschen so aus Ihren Worten auch. Welche Rolle genau spielt das BKA im Kampf gegen Cyberkriminalität und wie spielen da die anderen involvierten Behörden zusammen?
Das schaffe ich jetzt nicht in zwei Sätzen. Also erstens, das BKA ist die Zentralstelle der deutschen Polizei, zuständig auch für die nationale und internationale Zusammenarbeit. Das ist die eine Rolle, die wir haben. Die zweite ist, wir sind auch originär zuständig für Cybercrime-Ermittlungen. Immer dann, wenn der Bund betroffen ist oder kritische Infrastruktur betroffen ist, dann übernehmen wir die Ermittlungen. Und daraus ergeben sich auch die Methoden, die wir machen. Also auf der einen Seite konzentrieren wir uns auf hochtechnische Ermittlungsverfahren, aus denen man auch wieder lernt. Und dieses Gelernte stellen wir auch den Polizeien in Deutschland zur Verfügung. Dazu haben wir zum Beispiel Instrumente wie eine Cyber-Toolbox entwickelt, wo über 35 Anwendungen drauf laufen, die die Länder nutzen können. Und wir stellen auch die Daten, die wir gewinnen zur Ermittlung von Tätern, den Ländern zur Verfügung. Und zweitens arbeiten wir natürlich sehr stark auch international zusammen. Das ist unsere Rolle. So. Und wichtig ist, glaube ich, auch, unser Teil ist, wenn Sie so wollen, der Teil Attacke, ja. Wir sind für die aktive Cybersicherheit zuständig. Wir machen die Ermittlung. Wir arbeiten sehr eng zusammen auch mit dem BSI, was ja den passiven Teil macht. Also wie härten wir die Systeme und wie schützen wir und wie informieren wir, damit auch die Akteure möglichst sicher erst einmal unterwegs sind. Je weniger Angriffsfläche wir alle bieten, desto sicherer ist es. Unser Ziel ist es, zu stören, die Täter und ihre Geschäftsmodelle zu stören. Und dazu habe ich Ihnen auch nochmal was mitgebracht, nämlich wie sind die Täter organisiert? Das ist unser Fokus. Eine Folie, die nennen wir die neuen Säulen von Cybercrime. Man könnte auch sagen, das sind die neuen Geschäftsfelder von Cybercrime, wenn man die vielleicht nochmal kurz einblenden kann.
Genau, hier sehen wir die schon eingeblendet, die Folie.
Gut.
Genau.
Ich will da nicht im Detail drauf eingehen, aber Sie sehen hier, dass die Akteure sich auf bestimmte Fähigkeiten konzentrieren und diese Fähigkeiten, die gehen los von, wo rekrutiere ich weitere Täter, das macht man zum Beispiel in Foren oder wo verkaufe ich am Ende auch Daten, das macht man in Marktplätzen. Dann sind diejenigen, die sich auf Malware konzentrieren, das sind die quasi auch dann zum Beispiel Ransomware anbieten, die andere auch nutzen können, diejenigen, die Erstinfektionen machen und offene Türen verkaufen, bis hin zu digitalen Geldwäschern. Also alles, wenn Sie so wollen, Berufsbilder in diesem kriminellen Ökosystem. Und unser Ziel ist es, an dieser Strategie anzusetzen und zu sagen, wo stören wir das System? Wo müssen wir ansetzen, damit die Täter nicht mehr so erfolgreich sind? Ja? Wir haben angefangen, uns auf die Täteridentifizierung zu konzentrieren. Und dann haben Sie am Ende in der letzten Aktion, die wir gemacht haben, 37 Täter identifiziert. Sie haben 20 Haftbefehle und alle 20 sitzen in Russland. So, dann enden sie schon mit ihrer Strafverfolgungsstrategie. Deshalb machen wir einen zweiten Ansatz. Die Infrastruktur, die dahinter steht, die möglichst stark zu schädigen. Also wo, über welche Server arbeiten die Täter, wie arbeiten sie zusammen? Und da dann Knotenpunkte aus dem Netz zu nehmen, Foren rauszunehmen, Marktplätze rauszunehmen oder eben auch ganze Infrastruktur, Serverinfrastruktur rauszunehmen. So, das ist das Zweite. Das Dritte ist, wir versuchen, an ihr Geld zu kommen. Ja? Überall da, wo wir in Infrastruktur gehen, da liegen auch die Wallets. Und dann müssen wir die Millionenwerte auch sicherstellen. Und das Vierte ist, was den Wert ausmacht in diesem Ökosystem, das ist ihr Pseudonym. Sie arbeiten ja nicht unter einem Klarnamen, sondern sie arbeiten mit wenn Sie so wollen, mit einer Marke. Und wenn Sie diese Marke schädigen, dann können die Täter wieder neu anfangen. So, und das ist unsere Strategie, diese vier Felder im Prinzip. Und die wenden wir immer wieder an und das auch im internationalen Verbund. Das heißt, wir stimmen uns mit sehr starken Partnern ab. Wer konzentriert sich auf was? Und wie können wir am Ende dann möglichst erfolgreich sein, indem wir an vielen Punkten gleichzeitig ansetzen?
Das klingt wirklich faszinierend, Ihre Arbeit, und auch sehr, sehr, sehr vielfältig. Ich bin mir sicher, dass es dazu noch Fragen geben wird. Und am Ende werden wir auf jeden Fall auch einen Teil der Zeit dazu reservieren, dass die Zuschauer ihre Fragen stellen können, sowohl hier im Raum als auch online. Also denken Sie daran, heben Sie Ihre Fragen auf. Wir gehen später nochmal darauf ein. Sie haben ja schon angedeutet, ja, Cybercrime macht natürlich vor Ländergrenzen nicht Halt. Welche Bedeutung haben denn insbesondere die internationalen Kooperationen, die Sie ja schon angesprochen haben? Wie arbeitet man da mit den internationalen Behörden zusammen und funktioniert es gut? Vielleicht gibt es da auch noch Nachbesserungsbedarf.
Gibt es ja eigentlich immer, aber die Entwicklung ist sehr, sehr positiv. Wir haben eine Zusammenarbeit mit 8 starken Partnern, also als Kern, das konzentriert sich aber nicht nur auf die, wir nennen das G9. Das sind Staaten wie die USA oder Großbritannien und Frankreich, Niederlande, Australien. Also Länder, die, was die polizeilichen Bekämpfungsmethoden angeht, sehr weit entwickelt sind. Europol als Netzknoten ist dabei. Und hier stimmen wir uns regelmäßig auch ab. Wer konzentriert sich auf welche Ermittlungen? Auch in den operativen Maßnahmen. Wenn wir dann zuschlagen, Sie haben vor kurzem vielleicht mitbekommen, Operation Endgame wieder einmal, das ist übrigens ein stehendes Format, das wir jetzt schon seit 2023 haben, mit 6 weiteren Ländern, dann ist das immer sehr gut orchestriert und ein Land übernimmt immer die Federführung. Bei Endgame haben zum Beispiel wir Deutschen diese Federführung. So, und diese Entwicklung läuft Stück für Stück voran, sodass wir versuchen, mehr Länder zu befähigen, auf dieser Ebene weiter mitzumachen. Weil je mehr mitmachen, je besser wir Wissen teilen, desto erfolgreicher sind wir im Schädigen dieses Ökosystems der Täter. Das ist also ein, finde ich, ja, sehr guter Prozess mittlerweile und wir überlegen auch immer, wie wir Methoden auch Ländern, die nicht so weit entwickelt sind, zur Verfügung stellen können. Und dann haben sie immer noch eine Grenze, das sind nämlich die nicht kooperativen Staaten, ja, und da müssen wir dann auch in der Zukunft überlegen, wie wir damit umgehen. Da sind wir auch bei dem Thema aktive Cyberabwehr und was müssen wir noch tun. Aber was das Internationale angeht, ist das elementar. Sie können Cybercrime eigentlich nur im internationalen Verbund bekämpfen, weil die Server der Täter in verschiedenen Ländern stehen und sie dann auch orchestriert gemeinsam gegen diese vorgehen müssen.
Vielleicht, weil wir über Kooperation sprechen und wir hier natürlich auch in einem Wirtschaftszusammenhang auch immer denken und sprechen. Wie können denn auch die Zusammenarbeit mit Unternehmen aussehen, beziehungsweise wie sieht es bereits jetzt aus? Gibt es da auch Nachbesserungsbedarf? Was wünschen Sie sich? Ja, was könnte man noch unternehmen?
Also hier gibt es Formate, die wir schon haben. Also einmal auf der staatlichen Seite haben wir das Cyberabwehrzentrum, wo wir mit einigen anderen Akteuren noch eng zusammenarbeiten. Das ist ja ein Format, was wir auch schon in anderen Bereichen entwickelt haben vor 20 Jahren. Nehmen wir mal das Thema Terrorismusbekämpfung. Das ist etwas, was auch noch Luft nach oben hat, nach meiner Ansicht, weil wir immer noch operativ besser werden müssen, schneller werden müssen. Unser wichtigster Partner erstmal auf der Behördenseite ist das BSI, wo wir auch sehr eng zusammenarbeiten und auch Maßnahmen immer abstimmen. Was tun wir in diesem aktiven Teil? Was macht das BSI auf der Seite der Information zum Beispiel von Geschädigten? Was die Zusammenarbeit mit Unternehmen angeht, so haben wir auch in diesen Aktionen immer wieder Partner direkt mit an Bord. Microsoft zum Beispiel, sehr aktiv bei verschiedenen Bereichen, aber auch andere, also auch Telefongesellschaften, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, weil sie eine große Rolle spielen, was auch dieses Thema Datenverbindungen angeht. Wir haben eine Global Player-Initiative, wo wir mit den Sicherheitsbereichen der großen international agierenden Firmen in Deutschland, große zweistellige Zahl, sehr eng kooperieren. Das ist auch ein Format, was wir auch im Bereich Cyber weiterentwickeln. Und was es, glaube ich, noch bedarf, und das ist auch ein Thema, an dem das BSI sehr stark arbeitet, ist eine noch engere Verzahnung, dass wir schneller wissen, was passiert eigentlich. Also die Lagedaten, die überall auflaufen, noch schneller zusammenführen, damit wir auch frühzeitiger warnen können, was passiert, damit Schwachstellen schneller geschlossen werden können. Weil das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir tun müssen. Wir haben ja teilweise bekannte Schwachstellen, wo es dann ja auch schon Software gibt, die Sie installieren können, um sie zu schließen. Und es dauert manchmal bis zu 2 Jahre, bis das tatsächlich passiert. Und das ist natürlich ein Einfallstor für die Täter. Das ist ein Geschenk. Ja. Und da müssen wir noch besser werden.
Ja, und da könnte vielleicht sogar KI dabei helfen, weil KI einerseits das scharfe Schwert der Täter, aber wahrscheinlich auch der Bekämpfer.
Absolut, ja. Absolut. Ja.
Auch ein sehr spannendes Feld auf jeden Fall. Wenn wir über Rahmenbedingungen sprechen, über politische Rahmenbedingungen, was würden Sie sich da in die Richtung wünschen an besseren Ausgestaltungsmöglichkeiten?
Ja, bezogen auf das Bundeskriminalamt haben wir eine Schwachstelle. Wir sind Strafverfolgungsbehörde im Bereich Cybercrime. Wir sind nicht Gefahrenabwehrbehörde. Das ist im Bereich Terrorismusbekämpfung anders. Da hat man 2008 diese Lücke geschlossen. Stellen Sie sich vor, wir kriegen einen Hinweis, irgendein Hit-Team kommt nach Deutschland. Keiner weiß, welches Bundesland zuständig ist. Welche Behörde ist jetzt zuständig? Das sind mittlerweile wir. Ähnlich ist das im Bereich Cybercrime. Aber da haben wir nur eine reine Länderzuständigkeit, wenn es um gefahrenabwehrende Maßnahmen geht. Und noch keine auf der Bundesebene. Das ist eine Lücke, die wir schließen müssen. Beispiel, wir ermitteln oder internationale Partner ermitteln, Botnetze, können die abschalten in Deutschland, dann müssen wir 16 Länder fragen und dürfen wir nicht als Bund entscheiden, ja oder nein, ja, das zu tun. Das ist ein enorm komplexer Prozess, der auch schon zweimal schiefgegangen ist. Und deshalb brauche ich hier eine Zuständigkeit. Und auch eine Nachjustierung der Maßnahmen, die wir treffen würden. Umleiten von Datenströmen, Sicherstellen von Daten und solche, diese Dinge. Auch aus Gefahrenabwehr rechtlicher Sicht. Weil Strafverfolgung dürfen Sie immer nur machen bis zu dem Punkt Sicherung von Beweismitteln. Und wenn Sie diesen Punkt überschreiten, dann sind Sie im reinen Gefahrenabwehrrecht, also den Tätern die Infrastruktur nehmen, ist eigentlich eine gefahrenabwehrrechtliche Maßnahme. Zweiter Punkt ist, dass wir auch noch schauen müssen, ob alle Straftaten, wie sie heute geregelt sind, noch zeitgemäß sind, was auch die Strafandrohung angeht. Teilweise ist die noch recht niedrig, wenn es darum geht, hier, dass Datensysteme beeinflusst werden. Und dann liegen sie so auf der Ebene eines normalen Betruges, sage ich jetzt mal. Und wir regeln an, hier auch Qualifizierungsmerkmale einzuführen, also das bandmäßige Begehung zum Beispiel, dass die nochmal besonders bestraft wird. Was uns auch erlauben würde, hier auch mit technischen Maßnahmen wieder anzusetzen, Serverüberwachung und solche Dinge. Das ist ein wichtiger Punkt. Der dritte Punkt ist IP-Adressenspeicherung, weil immer dann, wenn Sie digital ermitteln, dann ist das Ergebnis eine IP-Adresse und dann würden die gerne wissen, was steckt dahinter. Ja? Und die Woche, die wir heute haben an Zeit, reicht gerade im Bereich Cybercrime-Ermittlung einfach nicht aus, weil die Daten, die Sie bekommen, in der Regel älter sind und nicht eine Woche alt sind. Ich weiß, das ist ein Reizthema, aber es ist im digitalen Zeitalter einfach enorm wichtig, sonst können wir von der Tat zurück nicht auf die Person kommen.
Ja, die Dynamik der Entwicklung ist ja immer rasant, muss man sagen. Dennoch ist ja natürlich für uns auch immer ein zuverlässiger Rechtsrahmen, an dem wir uns auch halten können, und ein genauer Rechtsraum unabdingbar. Und nur so können wir auch gemeinsam gut vorankommen. Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Nun ja, wenn es nun mal dazu kommt, wenn man doch zum Opfer von Cybercrime geworden ist, wahrscheinlich muss man da auch nochmal unterscheiden zwischen Privatpersonen natürlich und Unternehmen. Das ist ja ein großer Unterschied. Was würden Sie für Tipps geben? Einmal für den einen Bereich und einmal für den anderen Bereich. Wie schützt man sich am besten? Und wenn es dann doch passiert ist, was ist zu tun?
Ja, ich finde, das ist eine enorm wichtige Frage, weil ich sitze zwar hier auf der Bühne und sage, was das BKA und die Polizeien tun können, um im Bereich Cybercrime mit Ermittlungserfolgen zu punkten. Aber das alleine reicht nicht. Wir wissen aus dem Fußball, die Null hinten muss stehen. Ja, das ist das Wichtigste. Und vorne ein Tor schießen reicht einfach nicht, wenn man hinten 5 kassiert. Und deshalb ist die Sicherung der Systeme sowohl für Firmen als auch für Privatpersonen enorm wichtig. Das erste ist Ansatzpunkt Mensch. Sensibilisierung, Awareness-Programme. Die meisten Dinge passieren immer noch aus Leichtsinn, sei es im Privatleben. Ne? Klicken auf irgendetwas, was sie da als SMS bekommen, was sie als Mail bekommen, auf irgendeinen Link klicken. Und das gilt eben auch in den Firmen. Ein Riesenthema. Und bei technischen Maßnahmen heißt das Updates, ja, Backups, ja, dann, wenn sie mal getroffen sind, dass es nicht so schlimm wird. Die Sicherung von Netzwerken, ein extrem wichtiges Thema. Und auch natürlich ihre Ansprechpartner kennen für den Fall, dass etwas passiert. Wir haben alle zentrale Ansprechstellen, Cybercrime in allen Bundesländern. Die sollten, wenn sie Firmen spreche ich jetzt an, die sollten sie kennen, um sich an die wenden zu können, für den Fall, dass ihnen etwas passiert. Ja. Und eins kann ich Ihnen gleich sagen, wenn die Polizei informieren, das wird ja auch immer noch häufig nicht getan, dann kommen wir nicht mit dem Streifenwagen und wir nehmen nicht ihre Server mit, das tun wir nicht, sondern es reicht auch daran zu spiegeln am Ende, um auf Spuren zu kommen, die wir verfolgen können. Und wir können auch diskret damit umgehen, wenn das Thema ist. Ja. Aber wichtig ist, was wir nicht wissen, können wir auch nicht verfolgen. werden. Und umgekehrt würde ich auch noch einen Tipp, auch wenn Sie Opfer einer Ransomware-Attacke sind, erst recht dann bitte melden und bitte nicht zahlen. Weil das Schlimmste, was ja immer passiert ist, dass wir diese Tätergruppierungen immer wieder füttern. Also im letzten Jahr sind es erstmalig die Ransomware-Zahlungen zurückgegangen, was wir so sehen in den Foren, aber immer noch auf über 800 Milliarden Euro. Und damit finanzieren die wieder ihre nächsten Attacken. Also wir müssen austrocknen, und das können wir nur gemeinsam, wir mit unseren Maßnahmen, technischen Maßnahmen, Ermittlungsmaßnahmen, Sicherstellung von Vermögen und auf der anderen Seite gar nicht erst das Vermögen entstehen lassen. Das wären, glaube ich, so die wichtigsten Tipps, die ich hier in dem Zusammenhang geben kann.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, alle hier Anwesenden werden Sie auch fleißig beachten. Und um die Zuschauer hier im Raum auch noch stärker mit einzubeziehen, ich habe ja versprochen, es wird die Möglichkeit geben, hier Fragen zu stellen, und es geht auch gleich sofort los.
Ja, guten Morgen, Robert Reinhardt, einfach nur Bürger. Vorweg das schüchterne Kompliment, dass ich mit mehr Zuversicht und Sicherheitsgefühl nach Hause gehe. Sie haben ja offenbar mehr Biss als ein Chef eines anderen Dienstes, der jetzt Botschafter im Vatikan wird. Ich würde Sie gerne zwei Sachen fragen. Sie sind eine Behörde und müssen beschaffen wie alle Behörden. Über die Bundeswehr liest man da Schlimmes. Kriegen Sie die Technik, die Sie brauchen? Und die zweite Frage, gehen Sie denn auch sonst so aktiv persönlich nach draußen und werben Personal? Also kriegen Sie die richtigen Leute?
Ich fange mal mit der zweiten Frage an, weil da, glaube ich, kann man es am besten sehen. Wir bemühen uns seit vielen Jahren darum, als BKA uns auch intern zu verändern. Ja, das ist, glaube ich, erstmal wichtig. Wenn Sie hier mitspielen wollen in dem Bereich der Digitalisierung, dann ist die wichtigste Veränderungsfläche zwischen Ihren beiden Ohren. Und das betrifft alle Mitarbeiter und Führungskräfte. Das heißt, unser Management, unser Führungsmodell intern hat sich in den letzten Jahren sehr stark verändert. Wir legen Wert auf schnelle Entscheidungen, darauf Dinge auch auszuprobieren, nicht immer das achteckige Ei zu finden, die große Lösung, sondern weiterzumachen und Stück für Stück dann zu gucken, welche Strategie funktioniert, welche nicht. Das machen wir auch in dem Bereich der Rekrutierung. Mittlerweile ist es so, ich fange mal bei dem an, wo wir jetzt stehen. Wir haben jetzt 4 IT-Recruiting Days als BKA gemacht mit der Zielgruppe IT-Fachkräfte. Und ich nehme mal den letzten, über 600 Besucher an einem solchen IT-Recruiting Day. Das können Sie sich vorstellen wie eine Hausmesse, die hat in Wiesbaden stattgefunden auf einem Samstag. Da arbeiten von uns ungefähr 300 Leute an diesem Tag. Wir haben über 30 Auswahlkommissionen. Das heißt, Sie können sich informieren über die Position im BKA und Sie können sich gleich ein Auswahlverfahren stellen. Und wir haben am Ende des Tages über 60 Einstellungszusagen vergeben an einem Tag und noch über 50 auf der Warteliste. So, das heißt, wir haben momentan einen sehr, sehr guten Stand in diesem Feld der Rekrutierung. Wir bezahlen nicht die besten Gehälter. Wir haben nicht das Ziel, mit Google oder sonst im Schritt zu halten. Das können Sie nicht. Aber wir haben eine sehr, sehr geringe Fluktuation. Wenn die Leute erstmal bei uns sind und dann im Bereich Cybercrime oder im Bereich der IT-Entwicklung arbeiten, ne, dann, das macht ja Spaß. Sie wissen, wofür Sie da unterwegs sind. Das Richtige machen ist da unser Wahlspruch. Also im Bereich Recruiting haben wir eine mittlerweile sehr gute Position. Im Bereich der Technik hängt es vor allem immer am Budget. Also wir haben 2 Jahre gehabt, wo wir echt Schwierigkeiten hatten. Wir haben radikal uns auch wir wieder intern verändert. Zum Beispiel mit deutlich weniger externen gearbeitet, um am Ende 25 Millionen zu sparen. Das haben wir dann ausgeglichen durch solche Maßnahmen. War am Ende auch ein guter Schritt, um am Ende auch noch auf dem technischen Niveau bleiben zu können, das wir haben. Aber es ist uns dann, wenn der Haushalt es nicht hergibt, nicht möglich, auch weiter zu wachsen oder Innovation in dem Maße voranzutreiben. Ich bin sehr froh, dass das die ersten Zeichen jetzt wieder anders aussehen. Der Haushalt 25 im Entwurf und in den ersten Meldungen, die ich jetzt auch aus den Ergebnissen der Kabinettsverhandlungen höre, sieht das so aus, dass eben genau dieser Spielraum auch dem BKA eröffnet wird für die nächsten Jahre. Und das finde ich auch enorm wichtig, weil daran hängen nicht nur wir, sondern auch die Bundesländer. Was wir tun, stellen wir immer auch im zweiten Schritt den Bundesländern zur Verfügung, weil wir eben versuchen wollen, das gesamte Ökosystem der Polizei zu stärken. Das ist uns wichtig. Was die Beschaffungsprozesse angeht, hängen wir wie alle am Beschaffungsrecht. Das ist so. Das heißt, sie müssen möglichst früh anfangen. Aber auch da sind wir mit dem sogenannten Beschaffungsamt ja sehr eng zusammen. Und im Bereich der IT, sage ich mal, bremst uns das nicht, sondern sind eher die Budgetfragen, die Dinge verlangsamen. Und da bin ich momentan vorsichtig optimistisch für die nächsten Jahre.
Oh, vielen Dank. Die zweite Frage aus dem Zuschauerraum, genau.
Johannes Ahlefeld, ich wollte Sie fragen, was sind denn die nicht kooperativen Staaten? Und sind das potenziell auch im Grunde die größten Plätze, wo eben die Angriffe herkommen? Oder was ist im Grunde in der Landschaft? Wo ist das größte Risiko?
Ja, ganz vorne steht Russland. Ja, das ist ein nicht kooperativer Staat. Wir haben nochmal versucht, Gespräche zu führen Anfang 2022 vor dem Ukraine-Krieg. Hatten wir noch direkte Kontakte, haben mal ausgelotet, wie weit kann man gehen, um uns so viele Informationen dann auch zu geben. Ist Russland gewillt, gegen Täter in ihrem Land vorzugehen? Ja, und wenn wir ihnen Daten geben, diese Gespräche haben wir dann mit Beginn des Ukraine-Kriegs abgebrochen. So. Und wir sehen eben auch bei allen Ermittlungen, die wir momentan führen, dass die meisten der internationalen Täter das auch als Safe Haven nutzen. Ja. Sitzen da, manche nutzen auch Dubai, ja, um dort zu sitzen, um sich vor Strafverfolgung zu schützen. Und dann kommen mit weitem Abstand andere Staaten, wo sie auch die staatlichen Akteure haben, also wie Iran oder Nordkorea. Aber in Nordkorea haben sie in der Regel keine Allgemeinkriminellen, weil da wollen die nicht leben, sondern die suchen schon Staaten, wo auch die Lebensqualität eine vernünftige ist. Ja. So, das sind die, wenn Sie so wollen, die Hauptakteure. Dann gibt es natürlich noch schwierige Staaten, aber das sind in der Regel nicht die Serverstandorte und nicht die Standorte, wo die Täter leben. Das ist ja auch das, was wir uns zunutze machen, dass die internationalen Serverstandorte sind eben in vielen westlichen Staaten, dort, wo auch IT weit entwickelt ist, wo auch die Akteure sitzen. Und deshalb schaffen wir es auch mit diesem Ansatz, den ich erläutert habe, Infrastrukturansatz, die Täter hart zu treffen. Was wir eben nicht schaffen, ist, ihnen auch wirklich habhaft zu werden. Wie gesagt, Operation Endgame, letztes Beispiel. Fast alle Täter, die wir dort ermittelt haben, sitzen in Russland. Das heißt, da gibt es mittlerweile internationale Fahndung nach den Tätern. Die können sich nicht mehr frei bewegen. Die werden ihr Geld, was sie verdient haben, nicht mehr in schönen Urlauben in westlichen Ländern dann ausgeben können. Ja, aber der Effekt ist dennoch eingeschränkt, weil wir ihnen eben nur dann habhaft werden können, wenn sie das Land verlassen.
Dann haben wir tatsächlich noch eine Frage.
Ja, ganz lieben Dank, was Sie uns eigentlich hier für Sicherheit bieten, was Sie eigentlich alles schon leisten. Das finde ich außerordentlich wichtig für unser Land. Was ich allerdings als Frage an Sie richte, wie weit sind Sie darauf vorbereitet, wenn Leute Algorithmen einsetzen, genau das System, was Sie dort vorbereitet haben oder das, was Sie eigentlich nutzen, so verschlüsseln, dass es nicht mehr zu öffnen geht? Dass sie in Dinge reingebracht werden, in bestimmte Beziehungen, wo dann eben AI und so weiter einsetzt und das System so gerechnet wurde von Mathematikern, dass es nicht mehr zu lösen geht. Also wenn ich an frühere Enigma oder sowas denke, man hatte immer einen Schlüssel dafür. Und wenn jemand so etwas herstellt, wo der Schlüssel einfach weggeworfen wurde, wie gehen Sie damit um? Das wäre ein wichtiges Thema. Danke.
Ja, ja, das ist ja heute schon ein Thema. Ja, das ist eigentlich nicht neu. Also wenn Sie an hochentwickelte Ransomware-Attacken denken, das können Sie ohne den Schlüssel dann nicht mehr lösen. Das ist ja auch das Problem der Firmen, wenn erstmal in die Verschlüsselung gekommen sind. Also das Erste ist, Sie müssen möglichst früh entdecken. Deshalb müssen wir, auch was das Thema Gefahrenabwehr angeht, uns noch weiterentwickeln. Wir müssen einfach wissen, was die Täter tun. Das heißt, unser Aufwand, den wir leisten, wir haben unsere Abteilung 2020 gegründet. Vorher war das quasi ein Teil einer Abteilung. Den werden wir in den nächsten Jahren noch weiter ausbauen müssen. Das machen wir auch in Richtung staatlicher Akteure, die ja da noch professioneller unterwegs sind, um hier, ich sag mal, unsere Fähigkeiten weiter auszubauen. Und das Ziel ist, möglichst früh erkennen solche Angriffe, um sie dann noch unterbinden zu können, weil das Verschlüsseln ist immer der letzte Schritt. Die Täter sind länger in den Systemen unterwegs, versuchen Daten abzuziehen und erst wenn sie verschlüsseln, dann teilen sie es den Opfern auch mit, ne? Dann finden sie dann die entsprechenden Nachrichten, so, ihre System wurde verschlüsselt, zahlen sie bitte, ne? Sonst kriegen sie den Schlüssel nicht. Das ist der eine Punkt. Also vor dem Verschlüsseln am Ende noch versuchen, diese Handlung zu unterbrechen. Zweiter Punkt ist, dass wir mit unseren Ermittlungen natürlich auch versuchen, an die Schlüssel zu kommen. Ja, das heißt, wenn wir wieder mit unseren Infrastrukturmaßnahmen unterwegs sind, mit unseren Überwachungsmaßnahmen, dass wir dann eben auch auf die Täterstruktur so weit vordringen, dass wir am Ende auch sehen, wie sie arbeiten. Wenn wir da hinkommen, dass wir sagen, wir haben den Schlüssel, dann können wir natürlich auch wieder am Ende den Opfern helfen. Ja. Und diese Methoden müssen wir auch in den nächsten Jahren weiterentwickeln, weil es wird ja nicht aufhören. Ja. Wenn Sie an Quantencomputing denken, wird das ja alles noch schwieriger in den nächsten Jahren. Dann können Sie zwar wieder auch was gegenhalten mit der Frage, wie Sie am Ende auch Schlüssel aufbrechen können, aber die Täterseite wird es auch tun. Das heißt, schneller werden und die Täter möglichst früh stören. Das ist unsere Strategie.
Haben wir noch die Zeit für eine Frage?
Und zwar erste Sache, IP-Vorratsdatenspeicherung. Ich fasse das jetzt nicht auf, Datenschutz gegen Ermittlungen. Da wären wir morgen früh noch hier. Aber die Frage, ist das nicht ein stumpfes Schwert? Weil Sie erwähnen es gerade, viele Angriffe aus dem Ausland, aus dem außereuropäischen Ausland. Wir haben eine EU-Vorratsdatenspeicherung, wir haben eine deutsche Daten, aber da kommen sie dann halt nicht weiter, weil sie das nicht auflösen können auf eine Person, sondern sie haben eine reine IP-Adresse. Punkt eins. Punkt zwei, Trennschärfe zwischen Stichwort Cyberwar, Stichwort hybride Kriegsführung. Wir haben das Thema aktuell. Wo ist da die Trennschärfe? Zwei Beispiele. Angriff auf Rheinmetall. Da werden irgendwelche Konstruktionsdaten, Forschungsdaten abgegriffen. Angriff auf den Bundestag. E-Mail-Server werden die E-Mails abgegriffen. Ist erstmal in beiden Fällen ganz klar ein Verbrechen. Da wäre das BKA zuständig. Aber es ist ja gleichzeitig auch, wenn man zurückverfolgen kann, zumindest nach Russland, eben auch einen hybrider Angriff sozusagen. Wer ist da zuständig? Wie wird das getrennt? Und allerletzte Frage. Ich mach's ganz schnell. Hackback. Ja, wenn ich das Mikro schon mal habe, gebe ich es nicht aus der Hand. Ja. Hackback ist natürlich, Sie würden natürlich nie zugeben, dass Sie sozusagen selber Straftaten begehen. Aber gibt's nicht irgendwo eine Schwelle oder gibt's nicht zumindest das gesetzgeberische Interesse daran, da Möglichkeiten zu öffnen und eben nicht nur die Infrastruktur legal sozusagen stillzulegen mit Antrag, was ja lange dauern kann, teilweise überhaupt nicht funktioniert im Ausland, Russland zum Beispiel, oder direkt Hackback?
Drei Fragen, drei kurze Antworten. IP-Adressenspeicherung ist alles andere als ein stumpfes Schwert. Das Ergebnis jeder Ermittlung, die wir zum Beispiel auch im Darknet machen, ist immer eine IP-Adresse. Und außerhalb Deutschlands führen wir diese Diskussion eigentlich gar nicht. Ja? Da gibt es IP-Adressenspeicherung. Ja? Also in fast allen Ländern Europas, und zwar auch über längere Zeiträume, über die wir hier in Deutschland reden. Und am Ende ist immer die Frage, wohin hat diese IP-Adresse mit einem bestimmten Port, mit einem bestimmten Zeitstempel zu dem Zeitpunkt ausgelöst. Was war am Ende das Gerät, von dem die Tat begangen wurde, um da auch sich durchzuhangeln? Ja. Bei Cybercrime-Ermittlungen, wenn wir aktuell drauf sind, schaffen wir es auch nur so, dann haben sie auch eine aktuelle IP-Adresse. Also wenn wir einen Server bewachen und stellen eine IP-Adresse fest, dann schaffen wir es auch, den nächsten zu erreichen. Bei Darknet-Ermittlungen ist es manchmal schwieriger, weil sie dann eine ältere haben. Und wenn sie Daten sichern, ist es noch schwieriger, weil die in der Regel noch älter sind. So. Aber im internationalen Verbund ist es eigentlich kein Problem, in anderen Staaten über eine IP-Adresse dann auch Ermittlungen führen zu können, außer in nicht kooperativen Staaten. Aber uns geht es hier um die Infrastruktur. Das war Ihre Frage 1. Frage 2, hybride Bedrohung. Für uns ist eine der Lehren, die wir so aktuell aus dieser Situation ziehen, dass wir die Strategie, die ich hier mal ganz kurz skizziert habe, auch auf dieses Themenfeld erweitern. Wir haben, wie gesagt, Cybercrime jetzt seit mehreren Jahren sehr stark professionalisiert. Seit 4 Jahren machen wir diesen Infrastrukturansatz. Das erste Mal haben wir es mit Emotet gemacht. Da waren wir auch die Vorreiter. Die Amerikaner waren noch skeptisch, kann man das machen? Mittlerweile ist es eine abgestimmte internationale Strategie. Und diese Bedenken, gibt es dabei Kollateralschäden, die können wir mittlerweile sagen, nee, wir kriegen das hin. Ja, so, wir treffen genau die Daten, die wir wollen. Und jetzt müssen wir das, was wir gelernt haben, auch auf politische Akteure ausweiten. Was wir bisher gemacht haben, ist im Prinzip aus dem Staatsschutzbereich solche Ermittlungen zu führen. Die Dienste in der Regel kommen aus dem Bereich der Abwehr. Sie liefern erste Daten. Wir haben dann die Ermittlungen im Nachgang. Und dann stellen sie also fest, es war ein Akteur aus Nordkorea, aus Russland oder. So, das reicht nicht. Ja, das, was ich vorhin gesagt habe. Wir müssen jetzt auch sagen, die stören wir genauso. Ja? Da spielt wahrscheinlich das Thema Geld sicher nicht die größte Rolle, aber ganz klar auch Blaming und Shaming, sagen, wer war es, eben die Infrastruktur kaputt machen, die Wege zerstören, die nutzen, um ihre Aktion durchzuführen. Das wird keinen Effekt haben, der langfristig wirkt. Das darf man sich so nicht vorstellen. Das ist übrigens aber bei Ransomware nicht so. Aber wir können messen, zum Beispiel im letzten Jahr, einen spürbaren Rückgang ab Sommer bis in den tiefen Herbst hinein durch die Maßnahmen, die wir im Bereich Operation Endgame gemacht haben. Die brauchen Monate, 6, 9, um sich wieder zu restrukturieren, meistens nicht auf dem Niveau wie vorher. Und je mehr internationale Akteure mit der gleichen Strategie unterwegs sind, desto stärker treffen wir sie und dämmen das Ganze ein, in der Hoffnung, irgendwann diese Geschäftsmodelle nicht mehr attraktiv zu machen. Und das, wie gesagt, müssen wir auch bei staatlichen Akteuren machen. Da werden wir, was das Thema Attraktivität angeht, wahrscheinlich andere Maßstäbe haben, aber wir müssen vor allem den Impact, sag ich mal, auf unsere Systeme versuchen zu reduzieren. So, dritter Punkt, dabei spielt natürlich auch die Frage der aktiven Maßnahmen eine Rolle. Hackback haben Sie das genannt. Ich definiere Hackback immer als eine Vergeltungsmaßnahme. Das machen wir nicht. Wir sind Polizei. was wir machen, sind die Maßnahmen treffen, die man treffen muss, um einen laufenden Angriff zu beenden oder einen anstehenden Angriff zu verhindern. Ja, so. Das ist das, was wir tun. Und das tun wir im Inland, indem wir zum Beispiel den Stecker ziehen von den Servern der Täter, und das tun wir auch im Ausland. Ja, das können wir heute, wie gesagt, eben nur eingeschränkt, weil wir die rechtliche Befugnis noch nicht komplett haben. Aber das Ziel ist, einmal es sauber zu regeln und dann im Inland wie im Ausland das auch machen zu können. Heute dürfen wir das im Bereich der Terrorismusbekämpfung. Im Bereich der allgemeinen Cybercrime dürfen wir es noch nicht. Diese Lücke muss man schließen. Unser Ziel ist es nicht, Hackbacks in diesem Sinne zu machen, sondern aktive Maßnahmen in Kooperation mit anderen Staaten, dort, wo sie mit uns kooperieren, und dort, wo sie nicht mit uns kooperieren, eben auch. Ja, aber eben nur bis zu der Grenze, was müssen wir tun, um einen Angriff zu beenden oder zu verhindern.
Ich würde sagen, wir haben so ein spannendes Thema heute, dass wir ein bisschen die Zeit sprengen von unserem Format und noch eine Frage zulassen von meiner lieben Kollegin Nicole.
Kannst du mir ja nicht verkneifen, ne? Selber eine Frage zu stellen. Und zwar, wie gehen Sie mit Kryptowährung um? Also Lösegeld wird ja vermutlich nicht mit der Kreditkarte bezahlt, dann wäre es ja zu einfach. Sondern wie ist das, ist dann Kryptowährung eigentlich der Endgegner, weil man kann es nicht nachverfolgen, oder spielt das keine Rolle?
Das spielt eine große Rolle. Und das ist auch einer der wesentlichen Ansatzpunkte. Sie haben es auch auf der Folie der neuen Säulen gesehen, gerade wenn es um die digitalen Geldwäscher geht. Also Sie können natürlich erst einmal eine digitale Währung prinzipiell nachverfolgen. Wohin ist der Bitcoin gegangen? Bei einigen anderen Währungen wie Monero ist das schon schwieriger. Ja? Wir haben erst einmal im BKA einen Fachbereich aufgebaut, der sich nur um dieses Thema kümmert. Also eine Übersicht zu bekommen, welche gibt es eigentlich alle und wie sind die Ansatzpunkte. Wir haben natürlich auch selber dann Wallets, um sichergestellte Dinge zu übertragen etc. Also Methoden schon weiterentwickelt. Das ist natürlich auch ein Prozess, der nicht endet. Und schwierig wird es immer dann, wenn die Täter Infrastruktur nutzen und quasi von digitaler Währung zu digitaler Währung gehen über sogenannte Mixing-Dienste. Wir haben letztes Jahr einen der größten, und das war damals der größte Mixing-Dienst vom Netz genommen, das war Chipmixer. Also ein Anbieter, der gegen Gebühr einen Bitcoin in einen Monero, in was auch immer tauscht. Und das eben so vermixt, dass sie am Ende nicht mehr nachvollziehen können, wo kommt dieser Monero jetzt aus welchem Bitcoin am Ende? Also wir haben verschiedene Dinge gemixt und am Ende hat jeder zwar seine Summe wiederbekommen, aber sie wussten nicht mehr, sie konnten es nicht mehr nachvollziehen. Ja? Und diese illegalen Dienste vom Netz zu nehmen, ist extrem wichtig, um wieder das Täterhandeln zu stören und das Handeln wieder nachverfolgbar zu machen. Das hat es im letzten Jahr gelungen. Und dabei haben wir auch gleich den Täter noch 90 Millionen weggenommen, die dort noch lagen. Und das trifft natürlich auch immer wieder, gerade diese Anbieter. So, und das ist auch ein Kern, den wir immer weiter verfolgen. Also das gerade im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung ist der Ansatzpunkt Geld ein enorm wichtiger, weil darum geht's ihnen ja. Und das heißt Sicherstellung sowohl bei Tätern, die wir identifiziert haben, aber eben auch Störung dieses Ökosystems.
Vielen Dank. Ich würde sagen, mir bleibt nur noch, mich ganz, ganz herzlich bei meinem Gast zu bedanken für die wahnsinnig spannenden Einblicke. Wir sehen, es bleibt ein Race. Es gibt wahnsinnig viele Fragen, es gibt wahnsinnig viele Lösungen, denke ich auch. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns beschützen, uns als Bürger, uns als Unternehmen, und viel Erfolg weiterhin dabei. Ich freue mich auf weitere Diskurse, weitere Gespräche mit Ihnen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Zuschauern. Und würde auch ganz gerne noch einen Veranstaltungshinweis loswerden für diesen Donnerstag. Da geht es nämlich digital weiter mit Digitalpolitik. Wie wird die Digitalpolitik bis 2029 aussehen? Wir haben einen Fishbowl, eine Diskussion im Fishbowl-Format, und fragen eine Spitzenrunde aus Digitalpolitikern, was wird anders, wo geht es hin? Und die Runde wird moderiert von meinem lieben Kollegen Harald Geiwitz. Wir freuen uns alle sehr darauf. Kommen Sie vorbei, es lohnt sich auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Basecamp auf die Ohren, Digitales und Politik. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie uns verbunden.